Mein Name ist Reinhard Klein. Ich bin ja Mitglied in dieser Gemeinde, seit wir hier in das Rheinland gezogen sind, vor 15 Jahren ungefähr jetzt genau. Und als ich mir überlegt habe, was für ein Thema für diesen Anlass heute passen würde, und ja, können wir die Präsentation starten, dann ist in der Vielfalt der Texte, die es in der Bibel gibt und über die man predigen könnte, konnte ich mich nicht entscheiden, und dann war es ganz toll. Und wer heute Morgen die Losen gelesen hat, der hat vielleicht gelesen Jesaja 55. Und ich habe gedacht, als ich das gelesen habe, das ist einer dieser Texte, die mich schon als Jugendlichen in der Bibel angesprochen haben. Und ich habe dann gedacht, okay, über Jesaja 55, Vers 1 bis 5 könnte man predigen. Und ich hatte ein Thema gesucht. Ich hatte, glaube ich, so 30 Predigten angeguckt und alle haben irgendwie ein Thema darüber geschrieben. Ich glaube, richtig den Inhalt von Jesaja 55 in Überschrift zu gießen, funktioniert nicht. Was mir am besten gefallen hat, dann war die Idee, die große Einladung. Aber ich hatte dir gesagt, ich habe kein wirkliches Thema. Also wenn jetzt jemand am Ende vermisst, dass ich über die große Einladung geredet habe oder das Thema gar nicht sieht, dann könnt ihr mich noch ansprechen, können wir sich noch mal drüber unterhalten, ob es vielleicht doch enthalten war. Aber soweit. Jetzt würde ich aber mit Ihnen gerne den Text lesen, und dazu würde ich auch bitten, dass Sie aufstehen, einfach zur Ehre Gottes, dass wir diesen Text gemeinsam lesen. Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, und die ihr nicht Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her, kauft ohne Geld, umsonst, beides, Wein und Milch. Warum zählet ihr Gelder, da kein Brot ist, und tut Arbeit, davon ihr nicht satt werden könnt? Höret mir doch zu und esse das Gute, so wird eure Seele am Fetten ihre Lust haben. Neiget eure Ohren her zu mir und kommet zu mir, höret, so wird eure Seele leben, denn ich will mit euch einen ewigen Bund machen, dass ich euch gebe die gewissen Gnaden Davids. Siehe, ich habe ihn den Leuten zum Zeugen gestellt, zum Fürsten und Gebieter den Völkern. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst, und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn willen, deines Gottes und des Heiligen in Israel, der dich herrlich gemacht hat. Soweit, vielen Dank. Bitte, Sie können Platz nehmen. Ja, liebe Gemeinde, dieser Text, der führt uns mehr als 2500 Jahre zurück in die Zeit von diesem babylonischen Reich. Dieses babylonische Reich, da handelt es sich um das zweite babylonische Reich. Vom ersten haben Sie bestimmt auch schon gehört. Das waren die Sumerer, die erste große Hochkultur. Dieses babylonische Reich ist gegründet worden von dem Vater von Nebukadnezar, den wir alle vielleicht aus der Bibel gut kennen. Nabopolassar hieß er. Und da gab es eine ganz wichtige große Schlacht im Altertum, und ich habe meine Kinder gefragt, ob sie das wissen, und dann haben sie es nicht gewusst, und dann war ich enttäuscht. Um 624 vor Christus hat eben der Vater von Nebukadnezar bei Karkemisch das assyrische Großreich besiegt, nachdem er vorher Ninive eingenommen hat. Und dann kam es hier zu einer großen weiteren Schlacht, und da sind Ägypter den Assyrern zu Hilfe geeilt und hatten sie unterstützt gegen das babylonische Reich. Hier ist Babylon. Und wie das ausging, können Sie sich denken. Die Ägypter, also die ägyptische Streitmacht, war nicht ausreichend, um Nabopolassar aufzuhalten, das assyrische Reich, und auch Pharao Necho aus Ägypten wurden besiegt, und Nabopolassar hat ein Reich aufgerichtet, das hier unten praktisch im Prinzip von heutigen Israel über den fruchtbaren Halbmond bis nach Babylon reicht, und damit war das babylonische Reich geschaffen. Warum ist das bedeutend für uns heute und warum hat es mit unserem Text zu tun? Es hat mit unserem Text zu tun, weil man sieht, hier ist Jerusalem, und im Zuge dieser Eroberungen, die das Nebukadnezar, der Sohn von eben Nabopolassar, später vorgenommen hat, wurde eben auch Jerusalem erobert. Sie haben einen Vasallenkönig eingesetzt, das war Zedekia, haben Sie vielleicht in der Bibel schon gelesen. Und dieser Zedekia hat nach 10 Jahren neun Jahren die großartige Idee gehabt, doch nochmal zu versuchen, sich gegen Babylon aufzulehnen. Das ist leider gescheitert und damit war das Ende des jüdischen Reichs 587 vor Christus besiegelt. Und es ist den Juden, die damals hier in der Nähe von Jerusalem gewohnt haben, dem jüdischen Reich genau das passiert, was ganz vielen Völkern zu der damaligen Zeit passiert war. Sie sind in Verbannung nach Babylon geführt worden. 135 Jahre vorher ist schon Samaria, das ist nördlich von Jerusalem, das wissen Sie wahrscheinlich, das Nordreich von Jerusalem auch weggeführt worden. Und wenn ich das richtig verstehe, gibt es ganz wenig historische Zeugnisse, dass überhaupt diese 12 Stämme damals noch bewusst irgendwo gelebt haben. Sie sind von Assyrern verteilt worden im Reich und damit war es das Ende. Und so ging das ganz vielen Völkern und die sind damit endgültig von der Landkarte verschwunden. Wie ging es dann diesen verbannten Juden, die von Jerusalem hier nach Babylon deportiert wurden? Denen ging es teilweise gar nicht so schlecht, weil dieses babylonische Reich, und das ist ganz wichtig für uns, wenn wir darüber nachdenken, dass dieses babylonische Reich, das war nicht so urtümlich oder irgend sowas, wie wir uns das vorstellen, vor 2500 Jahren. Die haben damals keine Ahnung gehabt. Wer einen Eindruck bekommen will, wie das ausgesehen hat, der sieht hier dieses Ishtar-Tor, das war eines der 12 Stadttore von Babylon. Und das können wir heute, da haben wir ganz großes Glück, dass wir in Deutschland leben, wir können einfach nach Berlin fahren, in das Pergamon-Museum gehen und können dort im Pergamon-Museum dieses Ishtar-Tor anschauen und sehen, dass das schon natürlich ein ganz tolles Stadttor war, also mit Bildern vom König Marduk da drauf und so weiter. Und was da noch interessant, also was ich noch interessanter gefunden habe, also mir hat das Tor auch gefallen, aber was ich noch interessanter gefunden habe, man kann nachlesen, wenn man durchs Museum geht, dass es unglaublich viele Dokumente gibt, die bezeugen, dass da jüdische Menschen in Babylon gelebt haben, denen es gar nicht schlecht ging. Die haben dort Handel getrieben, da gibt es also gibt's sogar Dokumente, da gibt es Schuldscheine, da kauft jemand sogar so eine Art Hotel und andere kaufen Land und gibt Geld. Also es ist genau wie bei uns und wir dürfen nicht denken, das war nicht so altertümlich. Und wer wirklich sich interessiert, der kann auch in Esra oder Nehemia nachlesen. Damals ist genau wie bei uns alles sorgfältig dokumentiert worden, aufgeschrieben worden. Und das ist in dem Museum echt ganz toll, wenn man das angucken kann, die Dokumente. Alles aufgeschrieben worden. Und wenn Sie Nehemia und Esra lesen, die Bücher, dann stellen Sie genau fest, dass damals immer wieder geschrieben wird, ja, und wenn ihr jetzt zu Nebukadnezar geht und wollt irgendwas sagen und euch beschweren oder zu König Kyros, der weiß das vielleicht alles nicht mehr, aber das ist dokumentiert und liegt in den Archiven der Stadt. Das muss in den Archiven der Stadt Babylon gefunden werden. Und wenn man dann weiterliest, dann liest man da plötzlich, dass die sagen, ja, das stimmt, wir haben die nachgeguckt in den Archiven, das rausgesucht und ist alles noch da. Und von dem haben wir auch noch was gesehen. Also in dieser Zeit ging es einigen von denen, die weggeführt waren, ziemlich gut, gar nicht schlecht. Also die sind wirklich zu Wohlstand gekommen. Und die Gefahr für diese Menschen war natürlich, ja, okay, was soll das mit unserem alten Reich Juda, mit unserer Heimat? Die waren ganz große Gefahr, sich zu assimilieren und einfach ihren Glauben, ihr Judentum und alles einfach abzulegen. Ganz ähnlich, wie das heute auch funktioniert. Wenn es jemand gut geht, okay, was soll das, woher komme ich? Und es spielt keine Rolle. Dann gab es natürlich auch einen großen anderen Teil in der Bevölkerung und deren Lage war doch ziemlich hoffnungslos. Es gibt auch Dokumente, die eben bezeugen, dass viele jüdische Führer im Gefängnis waren. Die jüdische Gemeinde war wirklich Willkür von örtlichen Behörden ausgeliefert und wurde unterdrückt und konnte teilweise auch ihren Glauben gar nicht so ausführen, wie sie es wollten. Es gibt auch viele Geschichten, Sie können Geschichte von Esther und so weiter, vielleicht sogar aus dem Kindergottesdienst. Inmitten eines fremden Volkes, einer weit überlegenen Kultur und einem eindrucksvollen religiösen Kult geht das Volk, ähnlich wie die anderen verbannten Völker, eigentlich dem Ende seines eigenen religiösen und politischen Lebens entgegen und damit droht dem Volk in Babylon, wie allen anderen Völkern auch und den 10 Stämmen zuvor, Entschuldigung, die Auslöschung. Und nun haben wir in der Bibel einen Bericht von Jesaja, kann man lesen, in Jesaja Kapitel 40 anfangen und bis 55, bis zu unserem Kapitel, über das wir heute reden wollen, lesen. Und dann werden wir einfach mit hineingenommen in dieser Zeit, in die der Prophet jetzt ankündigt, entgegen dieser ganzen Situation, dass sich manche assimilieren wollen, dass andere der jüdischen Bevölkerung unterdrückt werden, ihr am Glauben zweifeln und so weiter, dass genau in diese Zeit hinein dieser Jesaja hier den Sturz von Babylon, die Entlassung der Verbannten in ihre ursprüngliche Heimat und die Wiederaufrichtung des Tempels in Jerusalem ankündigt. Das hört sich alles völlig verrückt an. Aber der Prophet sagt, dieses Volk wird wieder auferstehen. Also das ist die große Botschaft, Jesaja 40 bis 55. Und damit wollen wir jetzt, auf diesem Hintergrund wollen wir auf diesen Text einschauen. Also hoffentlich nicht zu lang und zu langweilig. Sondern jetzt geht's los und jetzt passiert genau das, was wir heute Morgen hier gesehen haben. Also ganz toll, was du da vorbereitet hast, Waldemar, es war echt klasse. Dann tritt der Prophet auf und sagt im Namen Gottes, wohlan, also hier steht eigentlich Heu oder sogar vielleicht so ein Wehruf, alle, die ihr durstig seid, kommet her, kauft, esst, kommt her, kauft ohne Geld. Und dann natürlich, was wir heute Morgen auch gehört haben, dann sagt er sogar noch, kauft umsonst. Kommt her, kauft beides, Wein und Milch. Und wenn ich diesen Text lese, dann, wenn ich so dieses Marktschreiergeschrei höre, das hier in diesem Text zutage tritt, und ich habe geguckt, fast alle Ausleger schreiben, das ist wie ein Marktschreier. Wie es auf dem orientalischen Markt steht, da jemand und sagt, kommt her, kauft, esst und so weiter, als ob er Werbung machen müsste. Und ich habe mir gedacht, hat Gott es wirklich nötig, als Marktschreier aufzutreten und den Menschen seine Waren anzubieten. Hat Gott es nötig? Ist Gott nicht Gott? Und wenn wir Menschen was von ihm wollen, dann können wir doch sagen, dann sollen wir doch zu ihm gehen. Und das würden wir dann anderen auch sagen. Also wenn du von Gott was willst, geh zu ihm, frag ihn, ob du was bekommst. Und wenn es gut läuft für dich und wenn du schön demütig und alles bist und alles tust, was wir dir sagen, dann wirst du nicht in die Hölle kommen. Das wäre doch das, was wir so sagen würden. Und dieser Text ist offensichtlich anders. Offensichtlich tritt der Prophet Gottes als Marktschreier auf. Und hier habe ich einfach für mich persönlich eine erste Lektion aus diesem Text, und jetzt wissen Sie, merken Sie auch, dass mir der Text gefällt, eine erste Lektion aus diesem Text gelernt, nämlich Gott ist sich niemals zu schade, seine Waren, sein Thema und sogar sich selbst anzubieten. Gott bietet sich selbst uns Menschen an. Jesus selbst tritt 600 oder 700 Jahre später ganz ähnlich auf im Tempel. Das ist am letzten Tag vom Laubhüttenfest, Simchat Torah. Da geht's um Wasser und um solche Sachen. Und dann tritt Jesus im Tempel auf, und das hört sich ganz ähnlich an, und ruft, wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Und im Nachgang zu der Speisung der 5000, nachdem er 5000 Menschen gespeist hatte, sagt Jesus, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Und da wird mir klar, Lektion Nummer 1, die Initiative in diesem Text, und ich habe den Eindruck, in der ganzen Bibel, geht von Gott aus. Und das ist ganz wichtig. Und einer meiner früheren Lehrer, Joachim Braun, Theologe vom letzten Jahrhundert und Leiter des Volksmissionarsdienstes der EKD, hat es auf den Punkt gebracht in einem Büchlein, in dem er schreibt, in den Weltanschauungen steht der gottsuchende Mensch im Mittelpunkt. Im Christentum steht der gottsuchende Mensch im Mittelpunkt. Gott sucht uns Menschen. Das ist der ganz große Unterschied. Der gottsuchende Mensch steht im Mittelpunkt. Hier geht's darum, Gott ist an uns interessiert. Und wenn das nicht so wäre, dann würde ich heute sicherlich nicht hier stehen. Weil ich muss sagen, ich habe in meinem Leben Gott nicht so gesucht. Aber ich bin ganz sicher, er hat einfach mich gesucht. Und ich bin unendlich dankbar natürlich, dass er mich gefunden hat. Gut, also das ist für mich ein ganz wichtiger Gedanke, der hier drin steckt. Was bedeutet dieses jetzt für diesen jüdischen Rest in Babylon, der, wie ich schon gesagt habe, von der Auflösung bedroht ist? Für sie bedeutet das, dass sich jemand um sie kümmert. Und wir haben schon gehört, du hast gesagt, ich will gar nicht, dass sich jemand um sie kümmert. Aber es ist ganz klar, dieser Gott, der marktschreierisch auftritt, der will sich um sie kümmern und er kennt ihre Probleme. Und wenn wir jetzt nochmal an diesen Markt denken, an so einen orientalischen Markt, ich weiß nicht, wer schon, keine Ahnung, irgendwo im Orient durch so einen Schuck gelaufen war und hat die Marktschreier gehört, und es war heiß, und ich kann mich auch erinnern, viele Situationen, extrem heiß in Ägypten, 40 Grad oder so und der Schweiß rinnt einem herunter. Wenn da jemand Wasser anbietet oder Getränke anbietet und da kann er anbieten, was er will, ich werde auf jeden Fall Wasser kaufen. Es ist Dummheit, Wein oder Milch zu trinken, wenn es so heiß ist, da trinkt man Wasser. Okay? Und hier, und das merken wir jetzt, da geht es nicht nur um Durst, hier sagt er, kauf bei mir beides Wein und Milch. Wenn der Prophet an dieser Stelle dem Volk sagt, es gibt Wein und Milch, dann erinnert Wein und Milch an das Land, von dem sie ausgezogen waren. Ganz wichtig. Wein und Milch. Natürlich wird Israel in der Bibel immer als das Land bezeichnet, in dem Milch und Honig fließt, also nicht Wein und Milch, Milch und Honig. Aber, und da möchte ich an die Stelle erinnern, da ziehen zwei Kundschafter, Josua und Kaleb, aus und besichtigen das Land. Und als sie zurückkommen, bringen sie eine riesige Rebe mit. Reben sind ja aktuell, ja jetzt ist genau die Zeit, wo Reben geschnitten werden. Bringen sie eine Rebe mit und sagen, wir waren in dem Land, in dem Milch und Honig fließt. Und das hier, diese Rebe, ist die Frucht, die wir mitgebracht haben. Also ich bin mir sicher, die Leute, die damals noch irgendwelche Erinnerungen an ihre Geschichte hatten und an ihr Judentum, die haben genau gewusst, was der Prophet meint, wenn er ihnen Wein und Milch anbietet. Der sagt zu ihnen, es gibt für euch eine Heimat. Und für sie geht es einfach zurück. Also ich will es nochmal zusammenfassen und ich habe es jetzt hier zusammengefasst und deshalb verstehen Sie vielleicht jetzt, warum eine große Einladung ist. Gott präsentiert sich hier als großer Hirte des Volkes. Gott ist der gute Hirte. Und das, wie ich es schon gesagt habe, allein aus Gnade. Von dem Volk geht nichts aus. Das Volk ist in der Verbannung, alles weg, aber Gott kümmert sich um sie. Gut. Und jetzt ist natürlich die Frage, hat er das für dieses Volk getan, weil sie so toll waren, oder tut Gott irgendwas für uns, weil wir so toll sind? Und da will ich noch eine Sache klar machen, dass wir einfach uns bewusst werden, warum es mir an diesem Punkt so wichtig ist, dass Gott handelt und nicht wir und nicht der Mensch. Gott sagt zu diesem Volk Israel, 2. Mose, in einer ähnlichen Situation, ganz ähnlichen Situation, sie sind in Ägypten und stehen kurz vor dem Auszug, und da sagt Gott zu ihm, nicht hat der Herr euch, ihr Israeliten, angenommen und euch erwählt, darum, dass euer mehr wäre als alle Völker, dass ihr stärker wärt. Denn du bist das Kleinste und Geringste unter allen Völkern. Sondern darum, dass ich euch geliebt habe. Die Liebe Gottes ist der eigentliche Grund, dass dieses Volk angenommen wurde. Nur die Liebe Gottes. Und sola gratia, allein aus Gnade. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, der da dahinter steckt. Also dieses Volk hat noch einen Hirten, auch wenn es gar nicht so aussieht. Gut, und jetzt, wenn wir in unseren Text nochmal genauer reinschauen, dann werden wir sehen in 2 und 3, da gibt es scheinbar zwei Gruppen. Also er sagt, kommt her, alle, die ihr durstig seid, kommt her. Und dann sagt er im ersten Vers, und ich will jetzt nicht zurückblättern, ich hoffe, Sie haben es noch im Ohr, und ihr, die ihr kein Geld habt, kauft umsonst. Und im zweiten Vers sagt er zu denen, die scheinbar Geld haben, warum zählt ihr Geld da kein Brot ist, und tut Arbeit, davon ihr nicht satt werden könnt. Das heißt, es gibt offensichtlich in diesem Volk zwei Arten von Menschen. Erstens die Durstigen, die Zerbrochenen, die selbst nicht mehr bezahlen können. Das sind eigentlich Menschen, deren Leben am Ende so wie vertrocknetes Gras aussieht. Alles ist staubig und grau. Hoffnungen im Leben haben sich zerschlagen. Träume haben sich scheinbar nicht erfüllt. Fast alle Träume sind ausgeträumt. Zurückbleibt Sackgassen, Unzufriedenheit, vielleicht sogar schwere Krankheit, vielleicht sogar Zweifel. Man könnte sich vorstellen, dass sie sprechen, wo war er denn geblieben, der Gott Israels, als die Babylonier Jerusalem belagerten und schließlich einnahmen? Warum hat er uns nicht geholfen, als wir diesen Unfall hatten, als bei mir Krebs diagnostiziert wurde oder ich einen Herzinfarkt hatte? Haben die Babylonier vielleicht recht, die den Gott Marduk verehren und anbeten? Haben vielleicht die Atheisten recht, die sagen, komm, vergess alles mit Gott, vielleicht gibt's gar keinen Gott? Und trotzdem, und das weiß der Prophet ganz genau, wissen diese Menschen, sie sind sich praktisch gewiss darüber, das Leben muss mehr sein. Aber leider ist gleichzeitig die Erkenntnis da, was ich noch geben kann aus mir heraus, zum Beispiel bei einer schweren Krankheit oder so, das reicht nicht mehr, um diese Bedürfnisse, die ich habe, oder diese Wünsche, die ich habe, zu erfüllen. Nichts mehr, was ich mir vorgenommen habe, ist in meinem Leben erreichbar. Für Israel bedeutet es, unterdrückt, der Willkür der Babylonier ausgeliefert, keine Kraft, keine Motivation, aber doch Verlangen nach mehr. Und der Prophet sagt zu denen, genau ihr seid die Kandidaten, die ich suche. Kommt her, ihr, die ihr kein Geld habt, ihr könnt bei mir kaufen, umsonst. Für euch habe ich es umsonst. Und dann gibt es scheinbar aber noch eine zweite Gruppe, die haben Geld. Warum zählt ihr Geld da? Die können einkaufen. Und diese zweite Gruppe, und ich glaube, die gibt es auch bei uns genau so, und auch in meinem Leben habe ich diese Dinge beobachtet. Oft passiert das Gleiche in einem Leben. Diese zweite Gruppe sind die, die haben Geld, die können arbeiten, die können was Neues schaffen. Die haben noch keine Grenzen kennengelernt, wenn ich an die Jugend denke. Meistens noch kein Missgeschick passiert im Leben, noch kein Burnout passiert, sondern die sagen, okay, wir sind die Großen, wir packen das an, und das ist auch ganz toll so, sie setzen ihre Gaben und Möglichkeiten geschickt ein. Häufig stehen im Vordergrund Arbeiten, Träume verwirklichen, probieren, experimentieren, und ich habe mal hier versucht, das vielleicht schnell auf den Punkt zu bringen. Neuer Job, neue Stadt, neues Auto, neues Haus, neuer Mann, neue Frau. Und alles wird schnell abgewechselt und probiert, und jeder denkt, das wird was. Und dann stellt man fest, irgendwie bleibe ich trotzdem leer. Und was dann noch schlimmer ist, und das sage ich jetzt natürlich, weil ich alt genug bin, weil ich einfach alt geworden bin gegenüber meinen Kindern, das habe ich damals vor 30 Jahren nicht gesagt, und ich hoffe, dass ihr es nicht sagen müsst. Plötzlich merkt man, ewige Jugend ist Illusion. Wir werden alt. Ich werde einfach alt. Das ist das Einzige, wenn ich zum Arzt komme, der sagt, ja, es ist alles nicht so gut, aber es ist auch Alter. Okay? Das kommt auch dazu. Also die ewige Jugend ist eine Illusion. Hobbys und Arbeit machen uns vielleicht zu Sklaven. Alles, und das ist eben auch mit der Zeit, und die Älteren werden das sicherlich bestätigen, alles Neue wird alt. Und mit der Zeit werden die Optionen, die wir haben, diese zum Probieren und so, die werden weniger und weniger. Und alles andere zu glauben, irgendwas anderes zu glauben, wenn jemand kommt und verspricht einem 80-Jährigen die ewige Jugend. Also vielleicht kommt es. Also ich hoffe, dass ich motiviere unsere Kids zum Forschen und alles zu machen, aber ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Okay, Optionen werden weniger und weniger. Und jetzt ist heute wieder was in diesem Gottesdienst passiert, was echt unglaublich ist. Ich wollte diese Situation zusammenfassen und habe dazu ein Lied gefunden, ein altes Lied von Philipp Spitta. Und mir war das nicht klar, dass wir heute Morgen hier ein Lied von Philipp Spitta, nämlich bei dir Jesu will ich bleiben, singen. Also Philipp Spitta ist schon eingeführt, und Philipp Spitta hat 1838, also das ist 160 Jahre her, dieses wunderbar auf den Punkt gebracht, und er schreibt, ich zitiere nur vier Strophen, aber ich hoffe, dass es klar wird, was er meint. Frage doch nicht, was mir fehle. Forschet nicht nach meinem Schmerz. Durst nach Gott füllt meine Seele. Drang zu Gott verzehrt mein Herz. Gebt mir alles und ich bleibe. Ohne Gott doch arm und leer. Unbefriedigt dürsten treibe, in der Welt ich mich umher. Reichtum, Wollust, Pracht, Ehre, Schönheit, Kunst und Wissenschaft. Nichts von allem füllt die Leere meines Herzens, gibt ihm Kraft. Kraft zum Leben, Lieben, Leiden, Trost, Geduld bei Hohn und Spott, Freudigkeit und Mut zum Scheiden gibt nur der lebendige Gott. Zwar ein götzerblinde Heiden, Werk der Hände, Bild der Kunst, stillt nicht meiner Seele Leiden, ist nur Eitelkeit und Dunst. Auch das Bildnis der Gedanken und Begriffe dieser Zeit setzen nicht der Sehnsucht Schranken, die nach Gott nur schreit. Oh, ich weiß, die angefachte Sehnsucht bleibt nicht ewige Qual. Der die Seele dürstend machte, stillet ihren Durst einmal. Wenn die Wüste darf vertauschen, sie mit Edens Lust gefüllt, wo die Lebensströme rauschen, wird der heiße Durst gestillt. Soweit Philipp Spitta vor 150 Jahren. Ich kann es bei beiden nicht so gut machen wie er, deshalb habe ich das zitiert. Wichtig ist mir, der im Lied geschilderte seelische Durst und Hunger kann nicht durch Aktivität gestillt werden. Die Art der Lebensgestaltung, die man da vorhat, zielt in die falsche Richtung. Menschen geben ihr Geld aus für Dinge, die nicht zum Leben und nicht zum Heil führen? Warum zählt ihr Gelder, ohne Brot zu bekommen? Warum zahlt ihr euren sauer verdienten Lohn, ohne satt zu werden? Fragt Jesaja. Und jetzt bietet Jesaja eine Alternative an. Und was ist die Alternative? Die Alternative, die wir hier haben: Höre doch mir zu und esse das Gute, so wird eure Seele am Fetten ihre Lust haben. Und dann auf hebräische Art wird der gleiche Sachverhalt nochmal in anderer Form gesagt: Neiget eure Ohren her und kommet her zu mir, so wird eure Seele leben. Und ich hoffe, dass aufgefallen ist, dass hier zweimal Seele steht. Da geht es um die Seele, da wird unsere Seele leben. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendwie weiterleben, dass das biologisch weitergeht, sondern da kann unsere Seele leben. Drei Aufforderungen bestimmen hier das Evangelium. Höret auf mich, neiget eure Ohren und kommet her. Die Lösung scheint einfach zu sein: Wir brauchen nur zu hören. Aber auf was zu hören? Und da ist es mir klar, jetzt wäre es ganz einfach, wenn ich sage, ja, okay, hör einfach auf Gott. Und dann sage ich, ja, ich höre ja gar seine Stimme gar nicht. Das Einzige, was wir wirklich haben, auf was wir hören können, ist Gottes Wort. Das Einzige, was wir haben, das ist diese Bibel, das sind die Verse, die wir heute Morgen lesen. Und ich muss sagen, wenn ich sie lese, dann spüre ich natürlich, dass die mir was sagen, dass da Leben drinsteckt und dass ich damals, wirklich Gott erleben kann. Gottes Wort hält Leben und Überfluss bereit, wieder, wie ich schon gesagt habe, allein aus Gnade. Und die Bedeutung von Gottes Wort für unser Leben können wir nicht hoch genug einschätzen. Der bereits zitierte Theologe Joachim Braun hat es viel besser gesagt, als ich es jemals sagen kann. Und ich will einfach von ihm zitieren aus seinem Büchlein. Er schreibt über die Bibel: Sie ist nicht ein Wort des Menschen über Gott und die Welt, über Zeit und Ewigkeit, sondern sie ist das Wort des lebendigen Gottes an Menschen, an die ganze Welt. Der Autor dieses Buches ist der lebendige Gott selbst. Darum besteht die Bibel nicht aus lauter Worten, wie andere Bücher auch, sondern zwischen und inmitten dieser Worte begegnet uns ein Herzschlag. Die Bibel ist ein Buch mit dem Herzschlag Gottes. Je weniger ich mich über die Bibel unterhielt und über sie mit anderen diskutierte, sondern mich auf sie ganz persönlich einließ und ich sie gelesen habe, umso mehr entdeckte ich die Wahrheit, welche der dänische Philosoph Søren Kierkegaard so formulierte: Wage das Alleinsein mit der Bibel und du kommst aus den Überraschungen nicht heraus. Die Bibel ist ein Großkraftfeld, das meine Gedanken und unsere Gedanken und unsere Wünsche in eine völlig neue Richtung bringt. Ich denke dabei an ein elektromagnetisches Kraftfeld und an die Eisenspäne, die diesem Kraftfeld ausgesetzt werden und sich, wenn der Strom eingeschaltet wird, in eine ganz bestimmte Richtung anordnen. Und er schreibt weiter: genau so erging es mir und ich wünschte, es würde vielen Lesern einmal so ergehen. Und wenn ich selbst aus meinem Leben berichten muss, dann merke ich, wenn ich diesen Text oder die Bibel lese, dann spüre ich etwas von diesem Kraftfeld. Ich spüre etwas, dass in mir die Eisenspäne anders geordnet werden. Also mein Leben richtet sich neu aus oder anders aus. Ich kann das nicht anders sagen, deshalb habe ich das vorgelesen. Ich kann es nicht besser ausdrücken. Und ich will es einfach nochmal zusammenfassen, was ich bisher gesagt habe. Gott stillt unser tiefstes Verlangen durch sich selbst und sein Wort. Und wenn wir jetzt nochmal in den Text genauer reinschauen, dann sehen wir, er sagt nicht nur: Neiget eure Ohren her zu mir. Das ist das, was wir tun können. Wir können sein Wort lesen. Wir können uns von ihm ausrichten lassen, inspirieren lassen. Aber er verspricht uns dann wieder was er tut. Er will einen ewigen Bund machen, dass ich euch gebe, die gewissen Gnaden Davids. Und da ist es so, wenn hier von den Gnaden Davids gesprochen wird, dann gibt es viele unterschiedliche Auslegungen. Die Standardauslegung hier ist die, dass hier an Psalm 89, Vers 3 und 4 gedacht wird. Und in Psalm 89, Vers 3 und 4 wird es schön zusammengefasst: Ich habe einen Bund gemacht mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knechte, geschworen: Ich will deinen Samen bestätigen ewiglich und deinen Stuhl bauen für und für. Also David wird sein Königtum bestätigt. Und darin wird also David verheißen, dass er immer einer seiner Nachkommen auf dem Königsthron Israels sitzen soll. Und diese Verheißung wird von Petrus in Apostelgeschichte 2,29 aufgegriffen und auf Jesus hingedeutet. Für die Verbannten in Babylon waren sie ein Hinweis, dass ihr Königreich im verheißenen Land wieder aufgerichtet wird und sie nach Jerusalem zurückkehren können. Und in dem uns vorliegenden Textabschnitt ist es ganz klar, zunächst wird ganz Israel in diesen Bund mit eingeschlossen. Gott wird Israel wieder aufbauen, was auch tatsächlich unter Esra und Nehemia passiert. Gott ist also ein treuer Gott, der seine Versprechungen hält. Das ist ganz wichtig. Ich will einen ewigen Bund mit ihnen machen, deshalb heißt dieser Bund ewig. Gott ist treu, davon lässt er sich nicht abbringen. Und laut Apostelgeschichte 2 sind die Gnadengaben Gottes natürlich nicht nur auf David und das Volk Israel, das damals aus der Gefangenschaft zurückkehrte, beschränkt geblieben, sondern in Jesus, dem Sohn Davids, sind sie ausgeweitet auf alle Völker. Und hierin, in der Ausweitung durch Jesus auch auf uns Völker von diesen Gnadengaben, ist eine weitere Antwort darauf, was uns glücklich macht, verborgen. Und wozu natürlich nie Geld verhelfen wird und was wir nie mit Geld werden kaufen können. Denn hier ist das wahre Brot, denn Jesus sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib. Nehmt und trinkt, denn dies ist mein Blut des neuen Bundes. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, euch die beständigen Gnaden Davids geben. Jesu gekreuzigter Leib, das ist die wahre Speise für Leib, Geist und, was wir hier immer lesen, Seele. Nur diese kostenlosen Speise kann unseren Ruf nach wahrem Glück beantworten. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Aspekt und den will ich nicht wegfahren lassen. Zum anderen erhält David aber noch eine zweite, sehr persönliche Zusage. Als er damals auf die Idee kommt, Gott den Tempel zu bauen und er das dem Propheten Nathan berichtet, dass er jetzt einen Tempel bauen will für die Bundeslade, empfängt der Prophet Nathan eine Botschaft von Gott, und sagt, geh hin zu David und sag ihm, das mit dem Tempelbau wird nichts. An deinen Händen, du bist Mann nach dem Herzen Gottes, aber an deinen Händen klebt Blut. Damit kann man keinen Tempel für mich bauen. Du wirst keinen Tempel bauen. Aber ich werde deinen Königstuhl bestätigen, ewiglich. Dein Nachkomme, also Salomo hat dann den Tempel gebaut, wird den Tempel mir errichten, das wird alles funktionieren. Aber du kannst mir keinen Tempel bauen. Aber David, wenn du immer denkst, du kannst was für mich tun, und das finde ich ganz toll, obwohl es wegen diesen Dingen, die beim David im Leben waren, nicht passiert ist. Wenn du denkst, du kannst für mich etwas tun, dann, und das nicht geht, brauchst du nicht traurig sein, weil die wichtige Botschaft, die ich für dich habe, ich will für dich was tun. Am Ende deiner Tage, wenn deine Tage zu Ende sein werden, dann werde ich Gott dir, David, ein Haus bauen. Und das ist eine ganz persönliche Zusage, die David bekommt. Und er greift die später auch auf im Psalm und sagt, Gott hat mir verheißen, mir ein Haus zu bauen. Und das ist genau das, was mich glücklich macht, dass ich weiß, dass diese Zusage, die Gott David gegeben hat, dass die nicht nur für ihn damals gegolten hat, sondern auch für mich jetzt gilt. Ich weiß, Gott wird mir, wenn meine Zeit hier zu Ende sein wird, ein Haus bauen. Ganz sicher. Und das ist einfach der zweite Punkt, der hier in diesen Gnadengaben Davids ganz sicherlich drinsteckt. Und es ist klar, Gott, der es versprochen hat, ist treu. Und genauso wie das Volk unter Nehemia und Esra eine Auferstehung und Rückkehr nach Jerusalem erlebt, haben auch wir die feste Hoffnung, dass mit diesem Leben nicht alles endet, sondern wir dann, wie Jesus Christus, unser Hirte, auch auferstehen werden. Trotzdem muss ich an dieser Stelle, wenn ich das jetzt alles so positiv darstelle, und gestern hatte ich noch gedacht, ich lasse es weg, weil ich vielleicht aus der Zeit laufe mit der Predigt. Ich neige immer dazu, aus der Zeit zu laufen. Aber ich habe gedacht, das darf man nicht tun. An dieser Stelle muss man jetzt ehrlich bleiben. Wir als Christen müssen ehrlich bleiben. Die Frage ist jetzt, sind Christen wirklich glücklicher als andere Menschen? Jetzt könnte ich ja sagen, alles ganz toll. Kommt her zu mir, hört die Bibel und richtet euch neu aus. Das wird alles ganz toll. Und jetzt kommt die Antwort. Die Antwort ist keine wirkliche. Ich sage ja und nein. Und ich will jetzt nicht über Glücksforschung oder über irgendwas reden. Meine Kinder haben gesagt, wenn ich darüber anfange, dann würden sie aufstehen und rausgehen. Es ist trotzdem so, heutige Glücksforschung sagt, dass Religion und Spiritualität ein wichtiger Grundbaustein für das Glücklichsein ist. Und das empfehlen sie Leuten, die Atheisten sind. Die sagen zu Atheisten, die sagen, es gibt keinen Gott und gar nichts, sagen, beschäftigt euch damit. Also ich kann das nicht fassen.
egal. Trotzdem, also ganz sicher, es ist ganz klar, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, das wird uns vielleicht glücklicher machen. Warum habe ich aber Ja und Nein gesagt? Weil die Bibel uns in der Gesamtbibel, und das ist für mich ein Zeugnis dafür, dass die Bibel wirklich wahr ist, nie ein Hehl daraus macht, dass es eben nicht alles Glück ist. Und wer sich zurückerinnert in die Jahreslosung vom letzten Jahr aus Psalm 73, die sieht, dass am Ende in Vers 28 steht, Gott nahe sein ist mein Glück. Da gab es 28 Verse, die davor kamen in diesem Psalm 73. Und in diesen 28 Versen wird nur von einer Sache berichtet, dass die sagen, warum geht es den Gottlosen so gut? Und warum geht es mir, ich der Knecht Gottes, warum geht es mir so schlecht? Und jetzt dürfen wir hier, die wir hier heute Morgen sitzen und wirklich wunderbar leben, hier in Rheinbach, in Frieden, Freiheit, wir können uns hier im Gottesdienst versammeln. Wir dürfen nicht vergessen, dass zur gleichen Zeit, und das war also die Zahlen sind jetzt vom Januar, die sind sowieso nur so ganz grob geschätzt, 100 Millionen Christen weltweit verfolgt werden. Okay, sollen wir jetzt sagen, hört her auf mich und ihr werdet alle glücklich sein? Stimmt einfach nicht. Sondern Christsein ist eben tatsächlich mit Leiden verbunden. Und wenn wir hier in Deutschland wegen unserem Glauben vielleicht ein bisschen verlacht werden und sagen, ah ja, glaubt der auch so die komischen Märchen und glaubt der auch wirklich daran, dass es stellvertretende Lösungen gibt, so wie die Bibel uns berichtet, dann ist das vielleicht noch nicht wirklich Leiden, aber es gibt eben Situationen, wo Menschen um ihres Glaubens willen wirklich leiden. Ich denke aber, dass auch hier in Deutschland wir Christen, die wir nicht wegen unseres Glaubens leiden, trotzdem an uns selbst leiden, daran, dass wir unvollkommen sind, dass wir selbst leiden an unseren Sünden. Und wer Christ ist, ist auf jeden Fall berufen, ehrlich auch mit sich selbst zu sein, vor allem vor unserem Gott und zunächst auch den Balken aus seinem eigenen Auge zu entfernen. Bei all dem, wenn wir unsere ganze Schuld und diese ganze Misere unseres Lebens betrachten, ist aber die gute Nachricht die, dass ein Christ immer weiß, was Vergebung heißt. Und dass wir wissen, dass durch das wahre Brot, nämlich das Kreuz von Jesus Christus, diese Schuldproblematik in unserem Leben gelöst ist. Und das ist auch der tiefste Grund, warum Menschen bereit sind, ihr Leben zu opfern für Christus, weil sie wissen, dass hinter diesem Leben dieses ewige Haus Gottes steht. Und deswegen bedeutet für Christen ihr Leiden in diesem Sinne sogar Freude. Und wir als Christen haben auch die Grundlage kennengelernt, warum das so ist. Wir wissen, dass die Grundlage dahinter die Liebe Gottes ist. Und deshalb können wir als Christen vielleicht hoffentlich ein ganz klein bisschen mehr und tiefer lieben, mithilfe der Kraft von Christus. Alle Menschen müssen leiden und sterben. Aber für einen Weltmenschen ist dieser ganze Prozess, und das ganze Leben ist ein Sterbensprozess, wir sollen uns da nicht täuschen, sinnlos, gehaltlos, zerstörerisch. Und deshalb forschen so viele daran und wollen den Jungbrunnen entdecken. Für einen Christen jedoch, der aus dem wahren Brot des Lebens, nämlich Christi Kreuz, lebt, bedeutet Leiden, näher zu seinem Herrn zu gelangen, zu seinem Kreuz und Tod, auch Wegweisung zu seinem ewigen und endgültigen Reich. Das war also der dritte Punkt. Und jetzt will ich noch die Frage stellen, was sind die gewissen Gnaden Davids, über die wir jetzt geredet haben, und was bewirken diese gewissen Gnaden Davids, also nachdem wir dieses Haus haben, was bewirken diese gewissen Gnaden Davids? Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was wir hier dann noch lesen. Siehe, ich habe ihn den Leuten zum Zeugen gestellt, zum Fürsten und Gebieter unter den Völkern. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst, und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen. Warum? Um des Herrn willen deines Gottes und des Heiligen in Israel, der dich herrlich gemacht hat. Und da ist mir es einfach ganz wichtig, Israel hier in diesem Fall und damit natürlich auch übertragen auf uns. Israel ist Zeuge des Gnadenbundes und wird alle Völker rufen, dass sie kommen sollen zum Gott des Heils. Die Völker werden diesem Ruf folgen und sie werden kommen. Und diese Vorstellung erinnert natürlich an die Vision einer großen Wallfahrt, die am Ende der Zeiten geschieht, an dem alle Nationen nach Zion eilen und Gott die Ehre geben. Gott hat einen Bund mit David geschlossen. Er hat ihm seinen Segen verheißen. In diesen Bund ist Israel mit aufgenommen worden. Der Bund ist in Christus bestätigt worden. Und durch ihn sind auch wir Christinnen und Christen in den Bund Gottes mit hineingestellt. Wichtig ist jetzt, dass dieser Bund mit Gott unser Leben herrlich macht. Und deshalb denke ich, wer das erlebt hat und einfach spürt, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat, wie Gott aus seinem Leben etwas gemacht hat, die Menschen, und so wird es auch dann bei Israel sein, das werden andere merken. Andere werden irgendwann kommen und fragen, was war anders? Warum war es so gut? Warum ist es so gut? Und ich glaube, das ist genau der Anlass, wo es zu Mission kommt. Und das ist eben der Punkt, den man hier nie vergessen sollte. Das, und das ist auch das Tolle an dem Text, dieser Text bleibt eben nicht stehen bei den Verbannten in Babylon, sondern er sagt, wenn ihr zurück sein werdet, dann werden die Völker sehen, was Gott mit euch macht. Und interessant ist, dass sie, als sie zurückkommen, Völker in Jerusalem an der Stadtmauer mitbauen wollen. Da wollen andere mitbauen. Die sagen dann, ihr dürft nicht, aber die wollen mitbauen. Die sagen, wir wollen auch mitmachen. Das ist echt erstaunlich. Und das, ich denke, das ist auch das, was bei uns passieren sollte, dass Gott wirklich uns tatsächlich sein Wirken in unserem Leben uns automatisch zu Zeugen seiner Größe macht. Und wenn ich jetzt, und ich bin noch nicht am Ende, ich will noch 3 Minuten nehmen, ich habe mir gedacht, wie fasse ich diesen Text zusammen heute Morgen? Und es ist so, also ich freue mich natürlich, Wolfgang, dass du heute da bist, du weißt es schon, ich habe immer so meine Lieblingstexte, und einer meiner Lieblingstexte im Alten Testament ist neben Jesaja und Jeremia und so, ist Psalm 23. Und es ist unglaublich, wie Psalm 23 diesen Text zusammenfasst. Und deshalb will ich einfach das, was ich jetzt gesagt habe, am Beispiel vom Psalm 23 nochmal kurz durchgehen, weil es fasst einfach diesen Text zusammen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist das, was die Gemeinde in Babylon ganz deutlich erfährt mit dieser Werbung, mit Brot, mit Wein, mit Milch. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Das Führen bedeutet, Gott weiß, was wir brauchen. Gott hat damals für Israel gewusst, dass das eigentlich ihr eigentliches Problem die Verbannung ist, dass man das lösen muss, dass man jetzt nicht rumdoktern muss an den Symptomen, sondern er hat gewusst, sie müssen zurückgeführt werden ins Volk. Und dann hat man dauernd gelesen, dass wir bei ihm Nahrung abholen sollen, damit unsere Seele lebt. Er erquicket meine Seele. Das ist das, was Psalm 23 kommt. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das bedeutet für mich, er ist treu. Er hat es versprochen, deshalb macht er das. Gott hat versprochen, einen Bund mit uns zu schließen, uns ein Haus zu geben, wenn wir mal bei ihm sein werden. Und dann geht's weiter, du salbest mein Haupt mit Öl, und dann kommt das mit der Milch und dem Wein nochmal zum Ausdruck, Gott will immer voll einschenken. Der Unterschied, hat C.S. Lewis geschrieben, zwischen Gott und dem Teufel ist der Teufel wird am Ende, nachdem er gegeben hat, immer nehmen. Gott wird nur geben. Darf man nie vergessen. Du schenkst mir voll ein. Und Gutes, und jetzt merkt man, was die Gnaden Davids waren, dass die ganz sicher nicht auf diesen Bund beschränkt waren, sondern wenn ich diese Verse jetzt lese, dann merke ich, dass David genau verstanden hat, was Gnade ist im Leben. David hat verstanden, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben, wo? Und jetzt hoffe ich, dass es jedem heute Morgen klar geworden ist. Das Haus, das hier gemeint ist, das ist nicht der Tempel in Jerusalem. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Ich möchte noch beten, und ich weiß, dass hier immer, normal frei gebetet wird. Ich will das heute nicht tun. Ich will beten mit den Worten von Psalm 126. Und ich bitte dazu nochmal aufzustehen, weil es das Gebet von Gott ist. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Amen.